Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. In der Folge heute spreche ich mit Christian Standfuß. Christian ist Palliativmediziner und arbeitet in einem SAPV-Team, das heißt in einem Palliativteam, was Menschen am Lebensende ambulant zu Hause begleitet. Wir sprechen heute darüber, wie sieht's eigentlich aus, wenn jemand tatsächlich stirbt? Was passiert im Körper, eventuell genau? Und wie ist dieser Moment des Todes? Was kann man tun, was sollte man vielleicht nicht tun? Ich wünsche euch viel Freude dabei, Christian beim Berichten aus seiner reichen Erfahrung zuzuhören.
Lieber Christian, hab ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist, um mit uns zu sprechen über das Lebensende, deine Arbeit und vor allem, wie man eigentlich erkennen kann, dass man jetzt bald stirbt oder dass jemand jetzt bald sterben wird. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist aus meiner Sicht tatsächlich so, dass das mehr eigentlich die Entwicklung ist eines Lebens oder möglicherweise eines beginnenden Lebensendes, aus denen ich sagen kann, oh, jetzt ist eine Entwicklung angestoßen, dass es dem Lebensende zugeht. Also zum Beispiel, dass ein Mensch rasant an Beweglichkeit abnimmt oder dass ein Mensch zunehmend weniger am Leben teilnimmt oder jetzt erkennbar deutlich mehr liegt und sich weniger bewegt, als er das vorher getan hat. Und aus solchen Entwicklungen schließe ich das für mich und manchmal deute ich das meistens den Angehörigen gegenüber an. Oh, jetzt ist für mich eine Entwicklung zu sehen. Wo wird es hingehen?
Okay, also es gibt jetzt relativ wenig Sachen, wo man sagen würde, okay, wenn das und das passiert körperlich, dann kann man davon ausgehen, jetzt sind es nur noch ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen so.
Doch, die gibt es schon. Also,
die interessieren uns natürlich sehr.
Ja, wir versuchen ja so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen von Messwerten in so einer Phase wegzukommen. Aber wenn sich's irgendwie machen lässt und ich den Eindruck habe, ich stresse einen Patienten, eine Patientin dadurch nicht zu viel, versuche ich mal noch den Blutdruck zu messen und die Sättigung zu messen und den Puls zu fühlen oder eben über dieses Sättigungsmessgerät eben gleich mitzusehen. Das sind manchmal Hinweise darauf, ist ein Mensch noch in einer Stresssituation oder ist der Blutdruck oder der Puls oder die Sättigung schon so niedrig, dass man sagen kann, oh, das ist mit dem Leben unter Umständen nicht mehr lange vereinbar. Aber das sind eben nur Hinweise, das sind keine ganz klaren Zeichen. Ja? Hm. Oder wenn sich eine Atmung verändert, jemand hat bisher irgendwie unauffällig, so würde ich es mal sagen, geatmet und jetzt treten dann plötzlich Atempausen auf. Sowas kann ein Hinweis sein, dass sich einfach die Situation verändern wird. Aber der Zeitraum, und das ist ja häufig die Frage,
ja, eben.
Also die Zeitspanne, das ist daraus schwer abzuleiten, finde ich. Da versuche ich immer so ein bisschen, wenn ich das tatsächlich gefragt werde, das zu hinterfragen, wofür das, ob das wichtig ist und wenn ja, wofür das für den Fragenden wichtig ist. Also manchmal sind es ja Situationen, da wird diese Unsicherheit empfunden, weil die Angehörigen sich zum Beispiel freistellen lassen müssten, ja, wenn sie nicht abschätzen können, wie lange reicht jetzt noch sozusagen mein Urlaub
oder so,
oder
ja,
die Woche, die ich frei mir erbeten habe, um hier sein zu können. Oder dass sie merken, oh, mir geht die Kraft aus, jetzt habe ich das schon 3 Wochen lang hier Tag ein, Tag aus mitgemacht oder auch nachts. Und jetzt merke ich, jetzt komme ich an die Grenze.
Ja.
Und dann werde ich eben gefragt, ob ich das grob einschätzen kann. Und es ist eben schwierig, auch für mich.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Inwiefern würdest du sagen, hat dir deine Erfahrung geholfen, über viele Jahre Menschen zu begleiten? Hat das deiner Intuition oder deinem Bauchgefühl geholfen, so ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen? Oder würdest du sagen, nee, das ist einfach immer noch sehr, sehr überraschend?
Ja, da muss ich gestehen, da halte ich mich sehr an eine Kollegin aus der Pflege. Die hat also für mich ein untrügliches Gespür dafür, wie die Situation sich entwickeln wird. Sagt dann manchmal, oder ruft an, wenn wir zusammen Dienst haben, Christian, ich glaube, da musst du jetzt hin. Und das hat sich noch immer als richtig rausgestellt. Also so, ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Mittlerweile überlege ich natürlich oder fühle dem nach, was macht sozusagen diese Hellsichtigkeit meiner Kollegin aus, ja. Und merke, ah ja, da kann ich so ein bisschen davon mittlerweile lernen und das ein bisschen klarer einschätzen. Dass ich schon mal dann auch sage, Angehörigen gegenüber, ich glaube, jetzt hat die Sterbephase begonnen.
Ja.
Wenn eben so eine Entwicklung, wie ich es vorhin geschildert habe, erkennbar ist, dass jemand eben deutlich weniger mobil ist, deutlich weniger isst oder trinkt, Interessen verliert, erkennbar stark Interessen verliert, solche Dinge. Das kostet mich immer ein bisschen Mut, um das auszusprechen. Und
das glaube ich dir. Mhm.
Und merke aber immer wieder, wie dankbar die Menschen sind, dass das mal ausgesprochen wird.
Jetzt gibt es ja auch dieses Phänomen, was viele Menschen so mit letztes Aufbäumen erzählen.
Ja.
Oder berichten, dass, wie du sagst, es findet so eine progredient schlechter werdende Entwicklung statt. Und dann sind die auf einmal noch richtig gut, also verbessert sich der Zustand, sie haben wieder Hunger oder sind wieder ganz präsent. Ist das tatsächlich so?
Ja,
kannst du darüber was erzählen?
Ja, also das erlebe ich auch immer mal wieder, dass jemand nochmal, ich sag dann manchmal, nochmal die letzten Kräfte zusammenkratzt, ja, die er noch hat und sich nochmal an den Tisch schleppt und mit den Angehörigen Kuchen isst, obwohl der das schon lange nicht mehr gemacht hat und der Mund möglicherweise schon so trocken ist, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass es für ihn gut ist. Aber solche Phänomene beobachten wir tatsächlich häufiger, dass jemand sich eben nochmal, so wie du sagst, aufbäumt. Das ist immer die Frage, ob man das kausal irgendwie begründen muss. Ja. Warum passiert das? Warum macht er das? Warum versucht er das? Will er sich das nochmal beweisen oder den Angehörigen beweisen, so schlimm ist es noch nicht und der Tod steht noch nicht vor der Tür.
Ja, wird wahrscheinlich ganz unterschiedlich sein.
Ja, man weiß es ja nicht, man wird es nicht wissen, aber eben dieses Phänomen zu sehen und auch nicht sozusagen abzutun und zu sagen, ah ja, jetzt in meiner Ankündigung sage ich das schon manchmal, möglicherweise ist das eben kein kontinuierlicher Abbauprozess, sondern es kann Phasen geben, wo es nochmal aufwärts geht und wenn es auch nur kurz ist. Ja? Und das nehmen wir einfach, versuchen Sie das auch so zu nehmen, wie es ist und versuchen Sie nicht, sich darauf zu
stürzen.
Der Doktor hat Unsinn erzählt, das ist doch noch nicht und so. Eben auch in solchen Phasen können solche wellenartigen Entwicklungen nochmal zu sehen sein.
Das ist meine Beobachtung, dass das für die Angehörigen richtig, richtig schwer ist. Zu ertragen, dieses besser, schlechter, dass das emotional oft ganz, ganz herausfordernd ist.
Ja.
Wenn man sich nicht so einstellen kann oder einer hat mal gesagt, ich habe gefühlt schon 17 Mal Abschied genommen, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich will, dass es einfach nur vorbei ist.
Jetzt, wo du das sagst, kann ich diese andere Perspektive auch aufnehmen. Das habe ich tatsächlich im Alltag selten. Also ich als gefühlskalter Arzt. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber das stimmt. Das muss sehr belastend sein, dieses immer wieder nochmal neu, obwohl man eben möglicherweise schon sich gefügt hat in die Situation, nochmal so ein Aufbäumen zu erleben.
Und dann hoffen,
möglicherweise
wieder enttäuscht sein.
Ja.
Ja, es ist nicht so leicht.
Ja.
Jetzt hast du erzählt, irgendwann lehnst auch du dich so weit aus dem Fenster, dass du sagst, möglicherweise hat jetzt die Sterbephase begonnen oder ich glaube, jetzt geht es so dem Ende zu. Kannst du über diese letzte Lebensphase wirklich erzählen, wie das ausschaut? Wenn jemand, vielleicht sagen wir noch ein paar Stunden, einen Tag so zu leben hat.
Also es sind ja in solchen Phasen letztendlich, also ist der Gesamtorganismus betroffen und wenn man jetzt ein bisschen versucht, das sozusagen auf einzelne Organsysteme runterzubrechen, wie es so unschön heißt, sieht man eben zum Beispiel, dass möglicherweise was das Gehirn betrifft, das Bewusstsein, die Bewusstheit eingeschränkt ist. Also, dass ein Mensch deutlich müder ist, viel mehr schläft oder überwiegend schläft oder gar nicht mehr wach wird.
Ja.
Auch wenn man ihn sozusagen von außen, wenn man ihn von außen reizt, also ihn ruckelt, anspricht, berührt.
Dass er nicht mehr reagiert.
Genau, dass er gar nicht mehr reagiert. Oder dass etwas offensichtlich in der Hirnfunktion so durcheinander gerät, dass die Wirklichkeit nicht mehr so wahrgenommen wird, wie wir sie wahrnehmen, als real vorkommt. Genau. Also dass man Dinge verkennt, ja, oder Dinge meint zu erleben, die gar nicht da sind. Also Dinge riecht oder sieht, typischerweise irgendwie die Maus oben oder unten in der Ecke oder oben ist irgendwer, läuft an der Decke entlang. Also solche Halluzinationen, und die können ja auf vielen verschiedenen Empfindensebenen da sein, also auch geruchlich oder geschmacklich oder so, akustisch, also Funktionsänderungen im Gehirn. Und dann, was ich vorhin ja schon angedeutet habe, ich messe nochmal sozusagen heimlich in Anführungszeichen die Vitalparameter und schaue, wie ist das Herz-Kreislauf-System, in welchem Zustand ist das, bäumt es sich nochmal auf, also zum Beispiel, wenn jemand Schmerz hat, dann ist er häufig gar nicht mehr wach und präsent, aber der Blutdruck ist extrem hoch, ja, oder der Puls ist schnell, ja,
okay,
als Ausdruck von Stress, den jemand noch hat, aber das gar nicht mehr bewusst wahrnimmt und schon gar nicht mehr artikulieren kann. Oder eben dann, dass ich sehe, der Blutdruck ist sehr niedrig und die Pumpfunktion des Herzens ist schon deutlich eingeschränkt. Oder an der Sauerstoffsättigung sieht man unter Umständen oder eben einfach mit bloßem Augenschein, die Atmung ist eingeschränkt. Ja? Jemand atmet ganz flach, hechelnd,
ja,
oder eben ganz tief und langsam und mit Pausen, wie ich vorhin gesagt habe. Also das sind so die Dinge. Oder eben zum Beispiel allein der Körperzustand, dass die, wir sagen die Akren, also die Finger und Zehen oder manchmal auch schon das Hautbild, die Hautfarbe irgendwie so verändert ist.
Und zwar?
Ja, zum Beispiel so, dass jemand so marmoriert aussieht. Ja. Also so weiße und bläuliche Flecken sich so abwechseln.
Ja, es sieht eigentlich ganz hübsch aus, muss ich sagen. Ich finde, das sieht...
Je nachdem, was man damit verbindet.
Ja, wahrscheinlich. Okay, ja.
Also für uns ist es eben ein Zeichen, da ist irgendwas in der Kreislauffunktion eingeschränkt.
Das heißt, dass sich der zentralisiert, der Kreislauf, dass das Blut sich mehr auf die Körpermitte fokussiert.
Ja. Okay. Und eben das Blut, was da noch in der Haut ist, wird gar nicht mehr so
ausgetauscht
gefühlt, erneuert, nimmt am Kreislauf teil, wie das vorher eben gewesen ist. Also wenn man jemanden sieht und sieht, der hat rosige Fingerkuppen oder rosige Zehen und so. Oder eben auch einfach die Temperatur, dass die Hände und Finger schon ganz kalt sind. Ja, im Vergleich zu 20 Zentimeter weiter zum Zentrum hin ist es noch warm. Und das ist schon fast so ein bisschen abgekoppelt von der Durchblutung. Ja. Bei manchen Menschen, die so richtig arterielle Durchblutungsstörungen haben, also wo es schwer ist, das frische Blut sozusagen hinzukriegen, ist es möglicherweise ganz blass, ja.
Ah.
Gar nicht marmoriert, sondern einfach ganz blass. Und ja, zum Beispiel solche Zeichen, also heißt immer, Menschen mal anfassen in der Situation, auch um zu gucken, wie ist denn die Reaktion auf so eine Berührung, auf einen die Hand nehmen.
Ja.
Da kann man eben auch sehen, ist der irgendwie noch reagibel? Reagiert er noch auf meine Ansprache oder nicht? Und möglicherweise ist das eben was Neues, ja, dass er das nicht mehr tut. Ob jemand die Hand wegzieht, ob jemand die Hand drückt noch, ob er das noch kann.
Das ist schön. Ja.
Das sind so die Dinge, die mir dazu so ganz akut einfallen, zu dem, was gibt es so für Zeichen, wenn jemand sich so langsam aus dem Leben zurückzieht.
Ja, es ist nicht immer ganz leicht anzuschauen, finde ich, vor allem für die Angehörigen. Es sind ja oft eben Stunden bis hin zu Tagen. Das kann sehr, sehr anstrengend sein, weil natürlich, wie du gesagt hast, der Körper verändert sich. Man sieht es dann, man hört es eventuell an der Atmung, kann einen wirklich sehr, sehr fordern. Was mir noch eingefallen ist, Unruhe?
Ja, würde ich auch so in dem groben Komplex des Funktionsstörung des Gehirns mit einsortieren, nicht, dass unter Umständen Dinge verarbeitet oder bearbeitet werden, die der Mensch gar nicht mehr anders artikulieren kann und dann eben zum Beispiel so eine Unruhe zeigt. Oder wenn eben solche Halluzinationen, wie ich die vorhin erwähnt habe, zu Beängstigung führen. Ja? Man denkt, da kommt jetzt jemand und ich kann mich gar nicht wehren oder so. Ja. Ich schäme mich fast, dass ich das nicht vorher gesagt habe. Was die Atmung angeht, dieses Rasseln, nicht? Das ist ein sehr schwer erträglicher Begleitgeräusch, was Patienten, Patientinnen häufig gegen Ende zeigen, wenn eben die Sensibilität für Speichel im Bereich unseres Rachens, Kehlkopfs verloren geht. Ja. Mhm. Der Speichel, den wir normalerweise runterschlucken oder so, dass das eben die Patienten nicht mehr können und das aber gar nicht merken, dass da sozusagen so ein bisschen Schleim, Speichel hinten am Kehlkopf ist und eben bei jedem Atemzug sozusagen hin und her bewegt wird. Und das ist eben dieses Trachealrasseln, was schwer erträglich ist, finde ich, für die Angehörigen, das anzuhören die ganze Zeit. Und ich versuche es immer ein bisschen zu relativieren, indem ich das so erkläre, dass ich sage, ihr Angehöriger, der oder die Sterbende, merkt das eben nicht mehr.
Ja.
Es stört ihn gar nicht, sonst würde er das irgendwie wegräuspern oder so. Ja? Aber das können die Sterbenden nicht mehr, weil sie das gar nicht merken. Aber für uns ist es schwierig, das zu ertragen. Aber wenn Sie das so einsortieren, dass das eben ein akustisches Zeichen sozusagen dessen ist, dass sich da was verändert, dann können Sie es vielleicht besser nehmen, wenn Sie wissen, die Betroffenen selber leiden gar nicht darunter.
Ja, und es ist ja auch nicht nur eine Behauptung, die du jetzt als Arzt aufstellst, sondern man kann das ja wirklich selber als Angehöriger auch überprüfen. Der liegt im Bett, reagiert nicht mehr viel und es kommt dieses Röcheln so. Ich kann es jetzt gar nicht nachmachen. Und du kannst ja selber schauen, ist der gestresst? Also hat der eine Anspannung im Körper? Runzelt der die Stirn? Sieht der im Gesicht angespannt oder gestresst aus? Und das ist wirklich nicht der Fall. Die liegen da einfach. Oftmals, finde ich, ist die Haut so gespannt. Dann am Schluss, ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt, aber die haben oft, die Sterbenden in der letzten Phase, eine ganz gespannte Haut.
Spitze Nase
und auch, dass die Haut wie so enger aussieht. Aber das sieht nicht aus, als wären die gestresst durch diese Atmung. Ja. Und das, finde ich, ist ein guter Beweis für einen selber, dass man sich da zurücklehnen kann, auch wenn es sich echt nicht schön anhört.
Mhm. Also leider ist es ja manchmal so, dass eben das in Kombination mit anderen Zeichen auftritt, wo man dann eben doch im Zweifelsfall eine Anspannung sieht oder eine beschleunigte Atmung, die ja immer so ein bisschen Hinweis darauf sein kann, es ist doch irgendwo Stress da, ja. Und aber dieses separate oder das einzelne Zeichen dieses Rasselns hat damit im Zweifelsfall eben wenig zu tun, ja. Sondern ich muss mich darum kümmern, rauszukriegen, wo kommt diese Anspannung her, diese beschleunigte Atmung, wo kommt es her, beziehungsweise wie kann ich es einfach sozusagen lindern, die Menschen entspannen in der Situation.
Das ist ein guter Punkt, weil ich wollte dich auch noch bitten, was zu erzählen drüber, was man jetzt als Außenstehender wirklich machen kann, machen sollte, vielleicht auch nicht machen sollte in dieser letzten Lebensphase.
Ja, also letztendlich ist es, ich sag's mal ganz pauschal, alles, was sozusagen gut wirkt, darf sein.
Okay, damit, das war ja leicht.
Genau. Und natürlich ist es jetzt für mich als Palliativmediziner, weiß ich ja so ein bisschen in der Situation, was sind denn die Symptome gewesen bisher oder was ist erwartbar an zunehmenden Symptomen jetzt in dieser individuellen Situation und weiß, möglicherweise hat ein Mensch Schmerzen und braucht eben möglicherweise jetzt etwas mehr Schmerzmittel oder ich sehe, der kann die gar nicht mehr schlucken. Das heißt, er muss sie jetzt auf einem anderen Weg bekommen oder es stimmt irgendwas eben mit der Atmung nicht und er braucht atmungsentspannende atemnotlindernde Medikamente oder es ist eben eine Unruhe vorher oder Angst immer wieder Thema gewesen. Und jetzt komme ich auf das zurück, was ich gerade sagte und du drüber gelacht hast. Alles, was hilft, ist richtig.
Ja.
Also wenn das allein hilft, dass man den Menschen immer wieder leise flüstert, ich bin da, ich lasse dich nicht allein und schaut, ob man zum Beispiel, wenn man ihn berührt, ob das sozusagen zu einer Beruhigung führt oder die Hand nimmt und man wird nicht weggedrückt oder die Hand wird weggedrückt oder wenn man die Hand auf die Schulter legt oder sonst irgendwo hinlegt, das hat sozusagen eine möglicherweise erkennbar gute Wirkung, beruhigende Wirkung. Dann ist es richtig. Ja? Und da gibt es eben kein richtiges Rezept dafür, sondern da ist auch eben jeder Mensch anders. Ja?
Ja.
Und das hat natürlich was mit der Geschichte, mit den Erfahrungen, mit dem Verhältnis der Menschen, die da gerade beieinander sind, zu tun, ob das gut ankommt oder eben nicht. Oder ob Gerüche, ob Musik, ob irgendwas sozusagen eine gute, beruhigende Wirkung hat.
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass man so schließt aus dem, wie war der denn früher? Wenn der früher jetzt jemand war, der so eher ein bisschen distanzierter war und sich nicht so gern hat anfassen lassen, dann muss ich auch nicht in den letzten Stunden den ständig knuddeln und betütteln, sondern dann lasse ich dem auch da seinen Raum.
Aber möglicherweise, das ist eins meiner Lieblingsworte, möglicherweise, kann sich das auch ändern, ja?
Meinst du echt?
Ja, das glaube ich. Also, dass ein Mensch manchmal, wenn man so sein Lebensende kommen sieht, dann resümiert man so ein bisschen und möglicherweise wird Menschen bewusst, dass sie bestimmte Dinge zu wenig gemacht haben oder verpasst haben. Also ich schließe es auf jeden Fall nicht aus.
Genau, möglicherweise.
Ja, genau. Ja. Und das einfach zu probieren, was ist jetzt in der Situation hilfreich, das würde ich mir nicht versagen und den anderen auch nicht. Ja? Natürlich kann man sagen, der war bisher irgendwie so, höchstwahrscheinlich wird es nicht anders sein, aber ich probiere es mal, wenn ich seine Hand nehme. Ja? Wenn es jemand war, der sonst immer abwehrend körperlicher Berührung gegenüber war. Aber warum soll das nicht sozusagen in seinen letzten Stunden anders sein und der möglicherweise ganz dankbar und zugewandt sein?
Möglicherweise.
Ja, möglicherweise, genau. Ja.
Ja.
Also wir treten einen Schritt zurück. Das heißt ja nur, es ist nicht sozusagen alles vorhersehbar. Ja?
Ja.
Und man darf alles Mögliche einfach probieren und da sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt, was man als zugewandter, naher Mensch einfach probieren kann in so einer Situation.
Das ist eine schöne Haltung. So, probier es einfach mal aus. Wie reagiert er zum Beispiel auf Mundpflege? Wie reagiert er, wenn du ihm mit einem kühlen Tuch die Stirn abwischst? Wie ist es, wenn du die Schulter berührst? Wenn du was singst vielleicht oder ein Gebet sprichst? Ja. Das ist ja auch manchmal sowas, wo dann einmal hatte ich es, dass da jemand noch so mitgemurmelt hat. Ja, so Vater unser oder so den Mund bewegt hat. Das war dann wunderschön für die Angehörigen, dass sie gemerkt haben, boah, da haben wir sie noch erreicht mit diesem bekannten Sprachfluss.
Ja, genau.
Probier es einfach mal aus und du wirst dann schon merken, ob es gut ankommt oder nicht.
Ja.
Wie oft bist du denn dabei, wenn jemand tatsächlich stirbt, in dem Moment des Versterbens?
Gar nicht so häufig.
Mhm.
Also das ist ja eine andere Situation. Ich bin ja in der ambulanten Palliativversorgung. Anders als zum Beispiel auf der Palliativstation, wo man das ja kommen sieht und dann sich möglicherweise auch intensiver zuwendet und Präsenz anbietet den Angehörigen oder den Sterbenden, ist das eben in der eigentlichen Sterbesituation jetzt im ambulanten Bereich in den allermeisten Fällen so, dass wir nicht dabei sind, sondern eben die Angehörigen. Und eigentlich nur, wenn eine Situation jetzt eine Sterbephase eskaliert ist. Warum auch immer, weil die Sterbenden viel stärkere Symptome kriegen und oder die Angehörigen damit überhaupt nicht mehr zurechtkommen und in Not sind und sich bei uns melden, dass ich mal in so eine Situation oder wir in so eine Situation dazukommen und dann eben mehr oder weniger zufällig den eigentlichen Sterbezeitpunkt auch erleben. Also selten.
Und was könntest du Menschen mitgeben für diesen ganz besonderen Moment, wenn jetzt wir an die Angehörigen denken, die da außen drum sitzen?
Ja, also die wenigen Situationen, die ich erinnere oder wo ich in so einer terminalen Unruhesituation dazugekommen bin, da ist natürlich mein Anliegen als Arzt immer, eigentlich alle zu beruhigen. Ja? Mhm. Und durch meine Maßnahmen, durch mein ruhiges, aber im Zweifelsfall beherztes Auftreten einfach zu signalisieren,
wir
schaffen das. Das ist so ein bisschen in Verruf geraten, dieser Ausdruck, aber der ist eigentlich immer noch gut.
Es ist ja nicht, was du sagst, sondern was du ausstrahlst.
Ja, genau, ja. Und eben wir. Ich begleite auch Sie als Angehörige in der Situation und ich gehe nicht weg.
Ja.
Und ich tue alles, dass Sie ruhig sein können, weil es gibt im Moment dann gar nichts anderes zu tun, als dass wir hier sind und dass ich möglicherweise das eine oder andere versuche, medikamentös zu erleichtern oder zu dämpfen für die Sterbenden, aber eben auch für die Angehörigen einfach zu signalisieren. Auch sie dürfen jetzt ruhig sein, wir verpassen gerade nichts. Ja.
Und wenn dann der Mensch tatsächlich verstorben ist, das ist ja dann doch ein sehr einzigartiger Moment. Ja. Was würdest du der Angehörigen raten? Oder kann man da überhaupt was raten?
Ja, also ich bin tatsächlich jemand, der nicht viel rät, sondern ich versuche eigentlich immer einen Zugang zu ihrem guten Gespür zu ihnen selber zu ermöglichen.
Schön, ja. Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass auch diese geteilte Unsicherheit auch mich manchmal in so einer Situation dann anfällt. Und ich versuche mir das aber natürlich nicht so anmerken zu lassen, dass ich, wenn jetzt wirklich der Sterbezeitpunkt gekommen ist, jemand wirklich verstorben ist, dann würde ich eigentlich gerne den Angehörigen erstmal sozusagen das Feld überlassen, ja, dass sie in Ruhe sein können, zur Ruhe kommen können. Das versuche ich natürlich auch sprachlich zu bahnen. Und mich dann ein bisschen zurückzuziehen, erstmal. Aber das, du merkst schon, ich stammle ein bisschen. Das muss ich immer von der akuten Situation abhängig machen. Also manchmal ist es dann so, dass die Angehörigen dann ganz still sind und natürlich weinen. Und ich dann sage, ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal für einen Moment allein. Ich gehe nach nebenan und dann schauen wir mal.
Ja, trotzdem ein wertvoller Hinweis fand ich jetzt war, dass man nichts überstürzen muss. So, es ist okay, wenn man sich da Zeit nimmt, es besteht kein Anlass zum Aktionismus.
Ja.
Das ist ja wie bei einer Geburt vielleicht auch, muss man auch nicht sofort alles machen und regeln, sondern erstmal in diesem Moment bewusst ankommen, der Mensch ist jetzt da, beziehungsweise der Mensch ist jetzt nicht mehr da.
Mhm.
Und dann kann man schauen, was sich spontan richtig, manche wollen vielleicht das Fenster aufmachen oder was beten oder, keine Ahnung, irgendwelche Rituale oder gar nichts tun oder brauchen erstmal Abstand. Das ist ja dann, gibt es keinen richtig und falsch.
Ja, genau. Und jetzt, was sozusagen unsere ärztliche Tätigkeit angeht, es muss ja dann irgendwann die Leichenschau gemacht werden.
Mhm.
Aber das darf man gar nicht sofort machen, beziehungsweise
echt?
Es treten ja die sogenannten sicheren Todeszeichen, die sind eben erst nach einer gewissen Zeit, frühestens so 2 bis 3 Stunden, sind die erst sozusagen, haben sich erst ausgebildet.
Was sind denn die sicheren Todeszeichen?
Also zum Beispiel die Leichenstarre, mhm, dass eben Muskeln erstarren. Und das ist bei uns Menschen häufig zuerst sozusagen die Kiefermuskulatur, die starr wird. Also dass man den Mund gar nicht mehr richtig öffnen kann. Ja. Ich kann es jetzt gar nicht hundertprozentig sagen, in welcher Reihenfolge sozusagen das eintritt. Aber wenn ich frühestens nach 2 oder 3 Stunden komme, ist das eben eins der Zeichen, was man eben schon häufig sieht, dass sich sogenannte Totenflecken, Leichenflecken bilden. Also dass dieses, was wir vorher besprochen haben, diese Marmorierung der Haut, ist ja letztendlich Blut, was da in den Hautgefäßen steht und nicht mehr richtig am Kreislauf stattfindet. Und bei den Totenflecken läuft das sozusagen mehr oder weniger passiv an die unteren Körper,
jawohl,
in die Körperbereiche.
Ja.
Ja, und lässt sich für eine gewisse Zeit irgendwie noch wegdrücken und dann aber nicht mehr und so. Also wenn dann ein Patient liegt in der Situation, sieht man das eben
am Rücken. Oder Gesäß.
Ja, genau.
Das heißt, das Blut wird dahin gezogen, wo halt die Schwerkraft
ist. Läuft da passiv hin einfach, genau, sammelt sich da.
Ja.
Ja. Genau, das sind so für uns die wichtigen, die Leichenstarre und eben die Leichenflecken, die wir als sichere Todeszeichen vermerken müssen.
Und das bringt mich zu einer weiteren Frage. Ihr macht dann die Leichenschau, stellt den Totenschein aus und dann steht da auch immer so eine Todesursache drauf. Und das wäre meine Frage, woran stirbt man denn dann im Endeffekt? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Krebs hat, einen Darmkrebs oder Brustkrebs oder so, dann stirbt man ja nicht direkt daran, dass der Tumor da ist, wo er ist, sondern es passiert irgendwas im Körper.
Ja.
Woran kann man denn tatsächlich im Endeffekt sterben?
Ja, das ist eine insofern schwierige Frage, weil wir ja immer sozusagen eben auf eine Entwicklung, also wir wissen ein bisschen was über die, was geht im Körper vor.
Ja.
Da gibt es einen Haupttumor und da gibt es Metastasen und da gibt es bestimmte möglicherweise Komplikationen, die sich daraus ergeben. Also zum Beispiel bei einem Lungentumor oder Lungenmetastasen, dass möglicherweise die Bronchien zugedrückt werden oder immer weiter verengt werden. Ja. Das muss jetzt gar nicht so sein, dass das jemand dramatisch daran merkt, dass er schlechter Luft bekommt, sondern möglicherweise daran, dass sich da plötzlich eine Lungenentzündung in dem Bereich bildet, wo eben der Bronchus vorher so ein bisschen verengt ist. Ja. Und dann kann das sein zum Beispiel, dass immer wieder auftretende Lungenentzündungen sozusagen das Erstsymptom dieses Lungentumors sind.
Oder vielleicht die Todesursache.
Ja, dann eben auch. Ja. Und ich hatte gerade angefangen damit, wir wissen so ein bisschen um die Entwicklung, wie sich so eine Erkrankung eben fortentwickelt, dass dann auch irgendwann von einem kurativen Therapieziel auf ein palliatives Therapieziel umgeschwenkt wird. Und wir wissen natürlich ein bisschen über eben die Symptomatik, die in der Sterbephase vorgelegen hat. Also wenn jetzt jemand dann tatsächlich stark Atemnot bekommt, ist möglicherweise diese Metastase in der Lunge oder dieser primäre Lungentumor hat sozusagen die Lungenfunktion so verändert, dass eben die Atmung immer beschwerlicher geworden ist und die Sauerstoffversorgung, ich mache es jetzt einfach, immer schlechter geworden ist und er letztendlich an der Sauerstoffunterversorgung gestorben ist. Ja.
Ah ja.
Das ist in dieser Todesbescheinigung müssen wir so eine Kausalkette aufstellen.
Ist ja gar nicht so leicht, oder? Immer.
Ja, das stimmt, weil natürlich letztendlich ist das Spekulation. Ja. Die wirkliche Kausalkette, die kann man eigentlich nur aufstellen, also belastbar aufstellen, wenn man einen Patienten obduzieren würde. Also wenn man den Pathologen bittet, bitte untersucht den Verstorbenen so mit deiner Erfahrung, dass du sagen kannst, jetzt letztendlich war die Todesursache zum Beispiel doch eine Lungenembolie. Das kann ich von außen natürlich gar nicht sehen.
Ja.
Ich kann nur aus der Symptomatik, die sich hier entwickelt hat, also dass jemand zum Beispiel plötzlich dann ganz starke Atemnot bekommen hat, möglicherweise schließen, das könnte es gewesen sein.
Mhm.
Ja. Und eben diese Kausalkette ist eben häufig der Primärtumor, also sagen wir mal das Lungenkarzinom und dann Metastasen, ich konstruiere jetzt was im Hirn. Ja. Und dann haben wir in den letzten Tagen gesehen, der Patient ist eben völlig durcheinander geraten, also ist in ein Delir gekommen.
Mhm.
Und dann würde ich eben das Delir als letztendliche Todesursache beschreiben. Ja.
Okay.
Aber eben meistens ist es recht spekulativ, also unsicher. Ja.
Ja.
Und aber zu unserer Entlastung, letztendlich ist es auch nicht so wichtig. Ja, und das ganz selten wird das sozusagen überprüft, ja,
ja.
Dass jemand sozusagen diese Kausalkette in Frage stellt. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt. Ja.
Ja, warum auch?
Ja, also was häufiger mal Schwierigkeiten macht, ist, wir kennen ja die Patienten, ja, und ich habe jetzt, warum wird eine Leichenschau so streng durchgeführt? Warum sind die Regeln so? Weil man natürlich verhindern möchte, sozusagen aus juristischer Sicht, aus polizeilicher Sicht, dass da jemand nachgeholfen hat. Ja,
ja okay,
und deshalb gibt es sozusagen ein ganz bestimmtes Vorgehen, was vorgeschrieben ist, dass man eben die Menschen wirklich akribisch untersucht. Das machen wir natürlich in der Palliativmedizin, wenn wir so eine Situation sich entwickeln sehen, so einen Verlauf sehen, nicht so, weil da vermute ich nicht, dass da jemand nachgeholfen hat, ja. Sondern ich weiß, der hat einfach, der kriegt immer mehr sozusagen jetzt zum Beispiel durch die Hirnmetastasen eine Hirndrucksituation möglicherweise, dass die Organfunktion des Hirns und alles, was damit zusammenhängt, eben so gestört ist, dass es letztendlich mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Ja. Und das Häufigste ist, dass jemand zu wenig lindernde Medikation bekommt und nicht, dass jemand ihm zu viel gibt, weil er möchte, dass es jetzt eine Stunde schneller geht oder so. Das ist absurd, sowas überhaupt zu denken. Ja. Deshalb ist eben diese Kausalkette mit natürlich einem gewissen Vorbehalt in der Todesbescheinigung hinterlegt. Und was viel mehr eben eine Rolle spielt und was ich schon häufiger mal erlebt habe, dass ich zum Beispiel bestimmte blaue Flecken, die ein Patient in den letzten Tagen sich zugezogen hat, weil er noch zweimal irgendwie so halb ausgeglitten ist oder hingefallen ist oder so, die habe ich nicht explizit erwähnt und dann wird nachgefragt, ja, hat da jemand Gewalt ausgeübt
auf den Patienten,
ja, das also da seitdem bin ich ein bisschen sensibilisiert dafür, dass ich da sozusagen mehr drauf achte und das in der Todesbescheinigung explizit erwähne, Patient ist noch zweimal gestürzt, weil bla bla bla, damit da nicht der Verdacht aufkommt, da hat jemand nachgeholfen und der Arzt deckt das oder so.
Ah.
Also das sind wirklich manchmal wirklich absurde Gedankengänge, die da noch stattfinden.
Ja, es ist so bürokratisch.
Ja, möglicherweise.
Ist deine Erfahrung, dass die Angehörigen dich oft fragen, ist es den Angehörigen wichtig, woran ist er denn jetzt gestorben oder sind die auch zufrieden damit, Mai? So ist es jetzt
eigentlich
halt
nicht.
Okay.
Also die sind häufig so überwältigt von dieser, von der Entwicklung der letzten Phase, dass das keine wirkliche Frage ist. Manchmal im Nachhinein noch, wenn da ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und Menschen das nochmal so alles Revue passieren lassen, was da passiert ist, wie sie das erlebt haben. Und dann kann so eine Frage nochmal kommen. Und dann stammel ich genauso, wie ich jetzt dir gegenüber gestammelt habe.
Ich finde nicht, dass du stammelst. Nein, es ist einfach die natürliche Unsicherheit, dass wir es manchmal einfach nicht wissen. Und da wäre es ja bescheuert, irgendwas zu erfinden, wo du gar nicht dahinter stehen kannst. Ja.
Und dann sage ich es eben genauso, dass letztendlich da, um 100%ige Klarheit zu haben, eine Obduktion nötig wäre und das aber nicht
unbedingt sinnvoll ist.
Nein, und das ist natürlich auch für die Angehörigen dann nicht schön, wenn sie wissen, jetzt wird ihr Verstorbener nochmal aufgeschnitten und untersucht und so halbscharig wieder zugenäht, wie das dann eben die Pathologen tun, wenn sie es müssen.
Jetzt hast du uns viel erzählt über Todesursachen mögliche und woran man das auch erkennt, dass die letzte Lebensphase angebrochen ist. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wie man das gestalten kann. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was dir aber noch wichtig ist?
Das wird mir dann erst später einfallen, wenn ich den Podcast anhöre.
Aber für jetzt ist es...
Nee, für jetzt nicht.
Gut, okay. Dann vielen, vielen Dank schon mal für deine Einsichten.
Ja, das war mein Gespräch mit Christian Standfuß, Palliativmediziner im SAPV-Team Rosenheim. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas für euch mitnehmen. Vielleicht ein bisschen Sicherheit in diesen letzten Stunden, Tagen, Minuten gewinnen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!